Hallo und ein Herzensgruß an dich. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich und herzlich willkommen hier bei deinem Podcast Lebe deine Wahrheit. Und wir haben heute wieder ein Spezialgast. Also es geht ja hier gefühlt Schlag auf Schlag und ich bin so happy. Und es ist mir eine Ehre, dass sie da ist, Susanne Nickel. Susanne gehört zu den 100 Top-Speakern Deutschlands, ist Business-Coach und hat schon unzählige Bücher geschrieben, in denen es immer wieder um ein Kernthema geht. Und es ist wirklich, es ist ihre Leidenschaft, darüber zu sprechen. Change, Veränderung. In diesem Interview wirst du erfahren auch, wie viel Change-Prozesse Susanne im Leben erleben durfte und wie wichtig es auch ist, dass wir durch diese Prozesse durchgehen und dass wir sie nicht bekämpfen. Denn ich sage ja immer, hinter jeder Krise, hinter jedem Schmerz, egal was passiert, wartet immer ein Geschenk auf uns. Ja, davon bin ich aus der Tiefe meines Herzens überzeugt und Susanne hundertprozentig auch. Ich wünsche dir jetzt super, super viel Spaß bei dieser neuen Podcast-Folge. Liebe Susanne, herzlich, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Lebe deine Wahrheit. Es ist ja mir tatsächlich eine Ehre, dass du hier zu Gast bist und ich freue mich auf alle deine Impulse, die du heute mit uns teilst. Und aber nochmal erstmal herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank dir für die Einladung.
Lass uns direkt einsteigen, denn dein Thema, ich würde fast sagen, es ist dein Lebensthema, Change, Veränderung. Was uns ja wirklich auch verbindet, ist diese Überzeugung von, in jeder Krise steckt eine Chance. Woher nimmst du deine Überzeugung, dass das wirklich so ist? Weil wenn jemand gerade in einer Krise steckt, also ich glaube, jeder von uns hat mal in einer Krise schon gesteckt und die auch richtig groß und massiv war. Woher nimmst du dann die Überzeugung zu sagen, und da wartet ein Geschenk hinten dran auf dich?
Also ich kann eins sagen, die Sachen, die ich lebe und lehre, hängen meistens mit mir selber zusammen, weil nur wenn wir selber was erlebt und erfahren haben, dann können wir auch, dann können wir es auch besser verstehen. Ja, so. Also das heißt, wenn ich zurückgucke in meine Geschichte, dann gab es immer ganz viele Krisen und ich habe teilweise in der Krise noch nicht genau gewusst, wo die Chancen liegen, was ja ganz oft auch der Fall ist, woher auch. Und im Nachgang haben sich ganz neue Welten aufgetan. Ich sag mal ein Beispiel. Ich bin mit 18 schwanger geworden, ja, und habe Tanz studiert bei Pina Bausch und Ballett und Schwangerschaft, kannst du dir vorstellen, schließen sich komplett aus, ne? Und das war eine Krise. Ich habe mich fürs Kind entschieden. Dennoch war es eine Krise, weil ich mein komplettes Leben verändert habe. Und wenn ich jetzt zurückgucke, das ist viele Jahre her, mein Sohn ist mittlerweile erwachsen, dann ist das das Beste, was mir passiert ist. Nicht sowieso ist mein Sohn der Beste, der mir passiert ist, aber auch, dass mein Leben sich verändert hat. Weil als Tänzerin bist du mit 30 durch, machst vielleicht Choreografie. Als Beraterin, als Keynote-Speakerin kann ich jetzt mit 50, ja, noch Leute begeistern, Leute inspirieren. Und da haben sich neue Wege aufgetan. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, auch in beruflicher Hinsicht, ich war schon in Situationen, wo ich total festgefahren war, wo ich das Gefühl hatte, ich bin komplett falsch, ich wurde gemobbt, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur das Opfer war, sondern es gab natürlich eigene Anteile, wie bei jedem Menschen, ne? Die muss man nur gut reflektieren. Nichtsdestotrotz gab es auch ungünstige Jobsituationen und ich habe es da kaum ausgehalten, war aber ein bunter Paradiesvogel in dem Kontext und habe nicht so richtig dahin gepasst und das habe ich nicht erkannt, ja. Und diese Krise, ich war dann krankgeschrieben und ich habe mich komplett umorientiert. Ne? Das war mit Ende 30. Die hat mich dann zu dem geführt, was ich jetzt mache, dass ich Speaking mache, dass ich Coaching mache, dass ich wirklich auch eine Therapie damals gemacht habe, mich mit mir beschäftigt habe und das gelöst habe für mich. Und deswegen sind diese zwei großen Krisen in meinem Leben, die eine mehr psychologischer Art, weil mit Jobwechsel und dann arbeitslos und nicht wissen, wohin, das war natürlich alles nicht ganz einfach. Und trotzdem hat es mich in die Stärke gebracht, in der ich jetzt bin. Und deswegen kann ich wohlweislich schon sagen, dass jede Krise eine Chance birgt. Wir dürfen nur mutig sein und quasi auch diese Chancen aufzuspüren und zu entdecken.
Und wichtig ist auch wirklich dieser Glaube daran, dass da ein Geschenk hinten dran wartet. Die meisten oder viele wissen ja gar nicht, dass wirklich eine Krise für ein Geschenk letztendlich auch zuständig ist. Also sie glauben, Krise, oh Gott, warum trifft es mich und es tut so weh. Was würdest du denn jemandem raten, der aktuell, nehmen wir mal jetzt Job. Job ist ja auch dein großes Herzensthema. Wenn jemand in einer Jobkrise ist, er weiß überhaupt nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich machen? War das alles falsch, was ich die ganzen Jahre gemacht habe? Man stellt ja plötzlich alles in Frage. Was würdest du so jemandem raten, der vielleicht sogar schon krankgeschrieben ist, weil er sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich bin am Limit?
Also da gibt es zwei Dinge, die ich raten würde. Zum einen als erstes mal Selbstfürsorge zu betreiben, also wirklich zu gucken, dass es mir besser geht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich in die Natur gehe, dass ich anfange zu meditieren, habe ich zum Beispiel gemacht in der Krise. Es kann sein, dass ich einfach nur ein warmes Bad nehme, ein schönes Buch lese. Also das heißt wirklich, was braucht jetzt mein inneres Kind, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht? Also Selbstfürsorge ist das eine, um eben aus diesem Tal der Tränen, in dem wir uns dann ewig lang befinden, wo wir denken, das Tal ist kein Tal, sondern es ist eine Welt der Tränen, ne, so. Und dann als nächster Schritt ist ganz wichtig, mir zu gucken, wer kann mir helfen? Ja, also das heißt, vielleicht kann ich mir auch selber helfen. Mit wer schließe ich mich ein, natürlich, ne? Aber was brauche ich jetzt, um quasi am Licht, am Ende des Tunnels wieder Licht zu sehen, ja? Und das wäre der zweite Schritt. Aber das Wichtige ist erstmal, sich zu stabilisieren, also sich um sich zu kümmern, zu gucken, dass es mir gut geht, dass ich vielleicht krankgeschrieben werde, wenn es wichtig ist, dass ich vielleicht was auch immer tue, was mir persönlich gut tut. So, und das kann noch so banal sein. Und wenn ich mich stabilisiert habe, erst dann bin ich überhaupt offen für eine Perspektive und dann kann ich gucken, okay, jetzt gucke ich mal, wo sind denn meine Stärken? Weil ich war zum Beispiel, ich sage immer ganz gern, meine Karriereleiter stand nicht an der richtigen Wand in dem Unternehmen. Ja? Das heißt, ich habe mich angestrengt und dachte, jetzt muss ich noch mehr leisten, dann wird es schon, aber ich war falsch. Und das habe ich nicht erkannt, weil bei einem selber fällt es einem oft auch besonders schwer, über Tellerrand zu gucken, weil man sich so schwer reflektieren kann, wenn man es nicht gelernt hat. Und mit Ende 30 hatte ich es nicht gelernt. Ich habe Jura studiert und Coaching und Beratung war ganz weit weg. Insofern würde ich da wirklich empfehlen, sich entweder Hilfe zu holen. Das kann eine gute Freundin sein, das kann ein guter Freund sein, ein Coach sein, um sich zu reflektieren. Und das hilft auch schon mal, gerade in so Situationen, weil das Selbstwert ist ja, kannst du unter den Teppich durchkehren. Die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die beruflich in einer schwierigen Situation sind, die haben alle ihr Selbstbewusstsein verloren, obwohl das tolle Leute sind, Geschäftsführer von Einrichtungen, egal was, ja, aber du denkst, oh Gott, ich kann gar nichts mehr, ich bin nichts mehr wert, ne, so, und deswegen dieses Stabilisieren und auch dann im dritten Schritt, und das wäre vielleicht die dritte Empfehlung, also erst sich stabilisieren, sich was Gutes tun, dann zu gucken, wer kann mir helfen, und als drittes dann zu gucken, wo sind jetzt wirklich meine Stärke, wo ist meine Sehnsucht und wo sind meine Wünsche, meine Träume und wie kann ich das in ein Package verpacken, in eine strategische Ausrichtung, wo will ich hin? Das heißt, einfach aus dieser Opferrolle, wir fühlen uns ganz oft dann als Opfer, rauszugehen und wieder eine Gestalterrolle annehmen. Und da braucht es verschiedene Schritte, weil ich nämlich, wenn ich eben mich ganz furchtbar fühle, dann fühle ich mich halt als Opfer. Dann kann ich nicht sagen, ja, tschakka, die Welt ist toll, ja, sondern ich muss dann eben gucken, dass ich da rauskomme.
Und da möchte ich auch bei zwei Punkten noch einsteigen. Liebste Susanne, du hast nämlich gesagt, es ist wichtig, dann sich auch mit Hilfe zu holen. Das ist zum einen wichtig. Und was ich auch wichtig finde, sich mit den, ich mache es mal so ein bisschen in Anführungszeichen, mit den richtigen Menschen unterhalten, weil das Gespräch mit der Freundin ist ja auch schön und wichtig, aber wenn diese Freundin eher dazu uns verleitet, dass wir in gewohnter Umgebung bleiben. Jetzt überleg doch mal, da verdienst du doch so gutes Geld. Und du sagst auch immer, die Arbeitskollegen sind so nett oder der Arbeitsweg ist so kurz. Also diese Bequemlichkeits, wie nennt man denn, Gründe, die uns irgendwo festhalten, dass wir wirklich jemanden uns dann suchen, der wirklich mal neutral darauf blickt. Wie denkst du darüber?
Also ich würde es jetzt gar nicht so Bequemlichkeitsgründe nennen, sondern es sind einfach Sicherheitsfaktoren. Und in schwierigen Zeiten streben wir nach Sicherheit, weil es ist, kennen wir in Corona, ne? Wir wollten irgendwie Planbarkeit, Sicherheit, kein Mensch konnte sie uns geben, es war eine totale Katastrophe. Und deswegen ist es wichtig, die Sicherheit bei sich selber zu suchen und zu gucken, was gibt mir eine gewisse Planbarkeit. Und deswegen tun sich Menschen in Krisensituationen so schwer, mutig zu sein, weil eh schon alles unsicher ist, ne? Und also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und in der Tat, ich nenne das die Menschen, die einem gut gesonnen sind, aber einen trotzdem ein bisschen challengen, weißt du? Also zum Beispiel, ich rede da immer ganz gern mit meinem Mann, der hat natürlich das Ganze als Profession, der ist Psychiater und Psychologe, also der ist auch ein guter Berater, hat man nicht immer zur Hand, ne? Aber bei der Partnerwahl vorsichtig sein kann ich trotzdem jedem empfehlen. Ansonsten gibt es ja die Freundinnen, die eben einen immer nach dem Mund reden, die sind manchmal wichtig, wenn man vielleicht im Selbstmitleid so ein bisschen Unterstützung braucht, und dann gibt es die sehr kritischen, und es gibt die wohlwollend challengen, ja, sozusagen. Und die sind genau die richtigen, die nämlich einen als Wesen sehen, die einen als Stärke sehen, die Stärken bei einem sehen und trotzdem sagen, hey, guck mal, vielleicht ist jetzt die Zeit, was anderes zu machen. Also wohlwollend in jedem Fall von der Haltung her und trotzdem ein bisschen challengen, zu gucken, was tun sich für neue Türen auf. Und die Leute sind total wertvoll, die brauchen wir.
Ja, aus deiner Coaching-Praxis, gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, boah, das ist wirklich krass, wie er oder sie gekommen ist und wo er oder sie heute steht? Dabei geht es mir nicht mal darum, jetzt unbedingt, boah, und jetzt ist er ganz, ganz oben. Nein, es geht mir tatsächlich so aus dem Blickwinkel Erfüllung, Spaß. Und natürlich gehört auch Erfolg dazu. Ja, aber erstmal wirklich dieses Package, dass du sagst, ja, und heute macht er oder sie das und das. Und das erfüllt dich ja wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, das zu sehen.
Absolut. Ich habe zwei kleine schöne Beispiele. Eine Frau, die ganz lange krankgeschrieben war, Ende 40, wo man sowieso sagt, Ende 40, heikles Alter, da findest du eh nichts mehr, was ein totaler Bullshit ist, unter uns gesagt, ja. Die war so lange krankgeschrieben, die Vita war katastrophal. Wenn du als Arbeitgeber oder als Unternehmer die Vita durchgelesen hast, hast du dir gedacht, die stelle ich nie ein, die ist ja nur krank. Also es war wirklich schwierig, ne. Aber sie hatte irgendwo einen Artikel gelesen in der Zeitung von mir und hat gesagt, Frau Nickel, ich bin jetzt bereit, können Sie mir helfen? Dann sage ich, ja, aber nur, wenn Sie wirklich bereit sind, wenn Sie wirklich, wirklich wollen. Ne? Und das wird schmerzhaft sein, weil sie müssen über ihren Schatten springen. Ich werde ihnen auch eine liebevolle, in Anführungszeichen, Arschtritte geben. Ja? Und wir werden ihre Vita aufmöbeln. Wir werden gucken, was wir da rausziehen. Wir haben dann so ein Gesamtpaket gemacht von Vita. Die war nämlich wirklich eine Katastrophe. Dann haben wir wirklich geguckt, was braucht sie von der Haltung her? Was ist jetzt das nächste To-Do? Wie kann sie sich öffnen? Und die hat dann ein halbes Jahr später, so lange hat es gedauert, um sie zu stabilisieren und wieder auf ein gutes Ding zu bringen, hat sie einen super Job gefunden, ist jetzt total glücklich. Sie wollte einen Teilzeitjob, den hat sie gefunden. Anderes Beispiel, den Geschäftsführer, den wollte man loswerden, ne, weil irgendwie eine große strategische Neuausrichtung, Fusion und so weiter, und man wollte ihn loswerden und er hatte totale Angst zu bleiben, weil er am Montagmorgen schon Bauchweh hatte, wenn er ins Unternehmen gegangen ist, hat aber auch Angst zu gehen, weil er hatte noch zwei Kinder, die studiert haben, die in Ausbildung waren, und er brauchte das Geld. Und er war bei mir im Coaching und hatte auch ganz, das Selbstbewusstsein von ihm ist ein toller Mann gewesen, ja, war komplett weg. Er dachte, er kann gar nichts mehr. Und auch da war es so, da hat es nicht so lange gedauert, wir haben dann erstmal uns wirklich auf seine Stärken besonnen, und er hat auch gesagt, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig erfüllt hat mich der Job gar nicht. Aber das brauchte erstmal eine gewisse Distanz, ne, um das so zu reflektieren. Und er hat dann, er ist jetzt Geschäftsführer einer sozialen Einrichtung, interessanterweise, und da hat mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, er hat jetzt wirklich sein Wofür gefunden und er ist total glücklich und er dankt mir, dass wir damals, ich habe das Schatzjägerhaltung genannt, ne, dass wir seine Schätze gesucht haben und dass er wieder zu sich kam und sich neu entwickeln durfte und jetzt glücklich ist. Also das sind so zwei total schöne, ganz unterschiedliche Beispiele, und es geht ja nicht um das Level, was jemand hat, sondern einfach nur, wie du sagst, was zu finden, was einen wieder zufrieden und glücklich macht und eine neue Perspektive zu öffnen. Und das mag ich so schön, so gerne. Und wenn die Leute mir dann schreiben, und bei der Frau war es wirklich so bedingt durch die Kindererziehung, viel Krankheit, also die Vita war eine Totalkatastrophe. Und wenn ich will, Ne? Weil sie hat auch gesagt, ich habe doch überhaupt keine Chance. Da sage ich, nein, sie brauchen keine 10 Jobs, sie brauchen einen Job, sie brauchen einen Arbeitgeber, der sagt, der Frau gebe ich eine Chance. Und die hat sie gefunden. Und das geht immer, immer. Ja.
Was glaubst du, sind die tatsächlich größten Blockaden, warum Menschen nicht in die Handlung kommen und einfach aushalten, Lebensumstände aushalten?
Naja, von der Psychologie wissen wir ja, dass das Gewohnte leichter zu ertragen ist, als was Neues zu tun. Und deswegen halten wir das aus, auch wenn es schlecht ist. Also wir, das kennen wir ja bei uns selber auch, ne? Also wir machen Dinge, die vielleicht gar nicht so günstig sind, aber sie sind halt gewohnt und deswegen machen wir sie weiter. Und die Frage ist halt immer, wie weit blockiert mich das in meinem Handeln, in meiner Karriere, in dem, wo ich hin möchte, was es auch immer für Ziele sind und wie weit sollte ich das überwinden sozusagen. Also das ist das eine, wirklich da zu gucken. Und das andere, was mich hindert, ist, dass ich vielleicht anfange, was Neues zu tun, dass ich mich traue und dass ich dann aber relativ bald wieder in die Gewohnheit zurückfalle, in die alte. Also das heißt, wir brauchen jemand, der uns, wenn er uns unterstützt, eben nicht nur eine Woche, sondern wir brauchen, es gibt da unterschiedliche Untersuchungen, 66 Tage braucht es für eine neue Gewohnheit, ist was relativ Aktuelles. Also ich würde mal jetzt sagen, locker mindestens 3 Monate. Ne? Ich brauche jemand an meiner Seite. Und ganz oft höre ich auch, neben dem ganzen Vita, Haltung, was ganz wichtig ist bei meinen Coaching-Klienten, ist, dass ich sie unterstütze und dass sie ein Commitment eingehen für sich selber mit mir. Und dass ich ihnen auch einen charmanten Tritt in den Hintern gebe, weil der Punkt ist, wenn du alles allein machen sollst, dich aufraffen sollst, es ist anstrengend, es ist schwierig, dann fällt dir das schwer. Wenn du aber weißt, nächste Woche steht die Nickel wieder da und die sagt, haben sie das gemacht, hast du das gemacht, dann machen die das schon allein deswegen, weil sie wissen, sie zahlen erstens mal ordentlich Geld für mich und zweitens, ich bin dann auch so eine Kontrollinstanz. Ne? Ich hatte jetzt gerade einen Top-Manager, der wollte unbedingt meditieren seit 3 Jahren und sich um sich kümmern und hat es nie geschafft. Jetzt haben wir ein paar Coaching-Sessions gemacht und jetzt sagt er, Susanne, weißt du was, ich meditiere jetzt. Du hast es mit mir hingekriegt. So, ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber da hilft es halt unheimlich, jemand an der Seite zu haben, der einen wohlwollend challenged sozusagen. Genau das ist der Punkt. Und das Durchhalten ist halt ein wichtiger Punkt. Ne? Wir geben manchmal zu schnell auf. Und ich sage immer zu meinen Leuten, wenn sie was Neues machen wollen, dann sollte ihr zweiter Nachname Mr. und Mrs. Hartnäckigkeit sein. Weil ohne das funktioniert es nun mal leider nicht.
Ja, höfliche Hartnäckigkeit hilft, genau.
Genau.
Ah, wie schön. Was war deine letzte große Challenge, Herausforderung im Leben?
Challenge war, die Speaking-Business aufzubauen und dann mit Corona komplett einen Bach runtergehen zu lassen, weil es keine Auftritte gab. Und da bin ich auch das Teil der Tränen und habe mich ein bisschen bemitleidet. Ich habe dann aber, Change ist mein Thema, insofern sollte ich wissen, was man dann tut. Ich habe relativ schnell Technik und Material eingekauft, um ein Studio einzurichten. Das hat mich viele Tausende von Euro gekostet, sodass ich sogar im ersten Corona-Jahr meinen Umsatz nicht verschlechtert hat zum Vorjahr. Das war unglaublich. Also ich habe auch keine Hilfen benötigt. Ich habe mich quasi selber aus dem Sumpf gezogen und habe Online-Keynotes gehalten. Und das war eine große Challenge, weil ich, wenn du mich ein Jahr davor gefragt hättest, ob das funktioniert, hätte ich gesagt, nie und nimmer. Und es hat gut funktioniert. Und mittlerweile ist es eine gute Mischung, wieder mehr Face-to-Face natürlich auch. Ja. Aber das war für mich eine große Challenge, zu gucken und was ist jetzt der nächste günstige Schritt für mein Business. Und da kann man ja auch den guten Charles Darwin zitieren, nicht die Besten überleben, sondern die sich am besten anpassen können. Ne? Das heißt, in der Krise zu gucken, okay, hier stehe ich, was sind meine Stärken, was kann ich, wo kann ich mich hinentwickeln, was wäre jetzt ein nächster sinnvoller, guter Schritt und dann ausprobieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt einen Projektplan für 3 Jahre Online-Speaking mache, eine strategische Ausrichtung, sondern einfach probieren und ausprobieren und gucken, stößt es auf eine Resonanz und wenn ja, wie mache ich dann da weiter? Also das sind so die Sachen, wo ich gelernt habe, einfach gut und schnell zu reagieren dann. Ja.
Genau. Und was halt natürlich auch war in der Corona-Zeit, du hast erkannt, okay, erstmal ist alles zusammengebrochen, was ja ist, ja eine Vollkatastrophe. Also der hat es ja auch selber gesagt, du bist durchs Tal der Tränen gegangen. Aber ich glaube, es gibt dann auch wieder zwei, sag ich mal, Arten, damit umzugehen. Festhalten, was da ist, noch irgendwie sichern, 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 festhalten, festhalten, festhalten. Oder wie du es gemacht hast, okay, wie geht's jetzt weiter? Und investieren in einer Zeit, wo du eh schon denkst, wirklich mal offen gesprochen, scheiße, Was ist morgen? Was ist nächste Woche? Wo kommt die Kohle her? Letztendlich, wir haben nun mal das Mittel ist nun mal Geld, ja, wo wir uns was zu essen kaufen können, wo wir unsere Träume erfüllen können, was auch immer. Es ist Geld, was wir brauchen dafür, ja. Luft und Liebe allein reicht halt nicht aus, ne? Und das ist halt wirklich dieser Mut, genau in so einer Situation, wenn alles komplett unsicher ist, dann zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie es wird und ob es funktioniert, aber ich mache das jetzt und investiere Tausende, ich nehme an, Tausende von Euros waren das.
Ja. Ja.
Hattest du schlaflose Nächte?
Ja, klar. Ich meine, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, ein Business gegründet hast und plötzlich alles zusammenbricht, bitte, ja. Ich hatte auch gedacht, oh Gott, jetzt damals war es noch Hartz IV, jetzt heißt es Bürgergeld. Ich gehe jetzt in Hartz IV, so nach dem Motto, was mache ich jetzt, ja? Ich meine, das ist ja auch der Punkt, so sind wir Menschen, ne? Wir machen sofort, die Horrorszenarien sind ganz schnell da, gell? Also die sind so schnell da. Und da auch wieder zu gucken, hey, ja, das könnte passieren, aber was ist ein Best- und Worst-Case-Szenario und was ist jetzt ein günstiger Schritt? Also sich immer wieder da auch den Kopf einzuschalten und auch das Gefühl, wo zieht's mich denn hin? Ne? Also beides letztendlich, Kopf und Herz einzuschalten, was sind jetzt gute Schritte für mich? Ne?
Ja. Du hast unzählige Bücher schon geschrieben. Das letzte ist Knack den Change Code.
Genau.
Wo nimmst du die Zeit her? Susanne, du tingelst durch Deutschland, hast Auftritte als Speakerin, schreibst Bücher, also nicht ein Buch, sondern Bücher regelmäßig. Gibt's Jobcoaching, bist einfach Mama auch, bist Frau, Partnerin. Yoga machst du gern? Meditation?
Ja, Yoga und Meditation.
Genau.
Ja.
Also das ist erstmal das, was mir jetzt spontan einfällt. Okay, wie verrate uns dein Trick? Dein Zaubertrick.
Mein Zaubertrick ist ein Kraftort, an dem ich leben darf, und das ist der Tegernsee. Und ich habe vor 7 Jahren ungefähr angefangen zu schreiben. Und das war, also da haben wir schon am Tegernsee gewohnt, oben am Berg mit Blick auf den See. Also es gibt ekligere Arbeitsplätze auf gut Deutsch, ne? Und aber so in der Natur eingebettet. Und ich bin dann morgens immer laufen gegangen, habe dann geschrieben. Und da war der Punkt, das ist nämlich auch eine ganz ermutigende Geschichte. Ich in meinem früheren Job, wo ich die schwierige Situation hatte, hat man mir gesagt, Susanne, du kannst nicht schreiben. Ja, du kannst nicht schreiben. Ich musste juristische Texte und so Zeugs verfassen, so. Und aber journalistische, also schon einfach aufbereitet. Und dann habe ich gedacht, ich würde gern so in dem Vortragsthema Ziele erreichen, ein Buch schreiben, und habe eben auch im Verlag angefragt, und der Haufe Verlag, der sagte dann als erstes, nee, also das Thema ist viel zu breit gestreut, da gibt's schon zig Bücher, nee, braucht man nicht. Und dann war es aber witzigerweise so, dann dachte ich mir, okay, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich war sowieso unsicher, ob ich überhaupt schreiben kann, ne? Und dann nach 6 Wochen fragte der Verlag nochmal nach, ob ich noch Interesse hätte, das Buch zu schreiben, weil der Taschenguide wird nächstes Jahr 25 Jahre alt und sie bräuchten genau so ein Allerweltsthema. Da habe ich sofort gesagt, ja, cool. Also auch das ist wieder, ne? Es muss nicht sofort das Nein, heißt nicht dauerhaft Nein, sondern es können auch andere Dinge noch kommen. Dann habe ich angefangen zu schreiben mit dem Glaubenssatz, du kannst nicht schreiben. Ne? Also ich habe dann am Tegernsee, bin gelaufen, habe ich dann mir gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal mit der Lektorin in Kontakt treten, Probekapitel, damit die sieht, ob das was taugt, was ich da mache, weil ich ja immer noch dachte, oder zumindest nicht überzeugt war, aber es gab gewisse Zweifel. Ja, dann habe ich das Probekapitel geschrieben und die hat gemeint, das wäre super, was ich da geschrieben hätte, soll weiterschreiben. Und da hatte ich dann die Zuversicht und habe wirklich, bei mir läuft es dann so, ich gehe in die Natur, ich setze mich hin, es fließt so aus mir raus. Und es ist eine Anstrengung manchmal, aber meistens ist es keine Anstrengung. Und der Trick ist, einen Kraftort zu haben, der das Ganze unterstützt und beschleunigt. Und ich glaube, es liegt mir halt einfach auch. Also wenn man jetzt so Stärken aufzählen würde bei mir, dann gehört Schreiben bestimmt dazu. Und witzigerweise habe ich aber gesagt gekriegt, ich kann das nicht. Ich wusste nicht, dass es eine Stärke ist. Ne? Also insofern auch da an deine Zuhörer, Zuhörerinnen, glaubt nicht immer alles, was andere euch sagen. Ne? Und mein Buch war sogar Bestseller. Ja? Also das heißt, wirklich, glaubt nicht das, was dir andere sagen. Manchmal haben sie recht, aber lang nicht immer. Ja,
ja. Und wenn du ein Buch schreibst, wie lange dauert das? Ist die Entstehung auch unterschiedlich? Du sagst, bei dem einen, da weiß ich nicht, da habe ich im Endeffekt nur eine Woche dran gesessen und beim nächsten habe ich 5 Jahre dran gesessen. Also man hört ja solche und solche Geschichten. Wie ist das bei dir und woher kommt die Idee, dass du spürst, jetzt ist es wieder soweit?
Ja, also ich habe eigentlich fast jedes Jahr jetzt ein Buch geschrieben, muss ich gestehen. Und das ist aber jetzt auch gut. Also ich habe jetzt auch gesagt, jetzt gibt es eine kleine Pause. So. Und das erste Thema war ein Herzensthema, weil ich dazu eine Keynote, einen Preis auch gewonnen hatte für die beste Keynote. Und dazu wollte ich dann ein Buch schreiben. Und dann kam immer wieder von außen Impulse, zum Beispiel das Thema Change, dass ich jetzt ein Buch schreibe, wo ich kreative Methoden erkläre, um Change Management im Unternehmen zu etablieren. Oder aber Gestatten Chefin, das ist ein Buch für Frauen, die Karriere machen wollen, die beruflich sich weiterentwickeln wollen. Karriere ist ja schon fast ein schwieriger Begriff heutzutage, wo ich quasi Frauen unterstütze. Und das war mir ein Herzenswunsch, weil ich selber mit Alleinerziehend studiert und die ganzen Sachen erlebt habe, die in Unternehmen, die nicht ganz einfach sind. Also das heißt, bei mir gab es immer so Anlässe, so ein Schubs sozusagen, und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Was für mich beim Schreiben wichtig ist, also es gibt Leute, die stellen den Wecker morgens um 5 und schreiben 3 Stunden und machen dann ihren Job. Das bin ich überhaupt nicht, das kann ich nicht. Ich brauche wirklich Ruhe. Ja. Das heißt, ich nehme mir dann so Tage, die ich wirklich dazu auch nutze, stundenweise, auch wenn ich dann danach was anderes mache. Und dann brauche ich eben ein Surrounding, wie hier eben die Berge, den See, wo ich einfach in die Natur kann, also ich schreibe ein paar Seiten und dann müssen meine Gedanken wieder tanzen, sage ich dazu gerne. Die müssen dann sich so entspannen, dann renne ich auf den Berg und dann tut sich das irgendwie wieder entflechten und dann gibt's wieder neue Gedanken, dann schreibe ich wieder weiter. Also ich brauche immer so kurze Pausen, um mich aufzutanken und dann weiterzumachen. Und wenn ich die Konditionen habe, dann ist es relativ einfach. Und die Bücher sind ja unterschiedlich dick und groß und so weiter. Das letzte Buch, Knack den Change Code, da habe ich auch sehr viel Wissen für Menschen, für Unternehmen reingepackt. Das hat schon länger gedauert, das zu schreiben. So ein Taschenguide, den habe ich mittlerweile, weil ich ja auch weiß, wie die Art und so weiter ist, den habe ich in 3, 4 Wochen geschrieben. Ne? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel du halt dann noch selber recherchieren musst. Also ich habe jetzt vor, ein neues Buch zu schreiben. Nächstes Jahr wahrscheinlich, da werde ich mehr recherchieren müssen und es wird mehr Zeit in Aufwand nehmen. Also es kommt dann immer so drauf an, um was es geht und was du schon im Kopf hast und was du eben noch zusätzlich an Material brauchst. Genau.
Du kommst ja aus dem Leistungssport. Das heißt, ja. Ziele haben immer zu deinem Leben dazugehört. Hast du aktuell Ziele?
Was habe ich für Ziele? Also ich glaube, ich habe letztens mit dem Jens Korsen, das ist ein ganz berühmter Coach, den ich sehr schätze, gesprochen. Der sagt, er coacht nicht mehr Richtung Ziele, sondern mehr Richtung gehobener Gestimmtheit, so nennt er das. Also das ist den Leuten quasi, also da meint er nicht nur gute Laune die ganze Zeit, sondern ja. Und ich denke, Ziele sind wichtig, aber was mich zum Beispiel auch entlastet, weil ich bin schon Ehrgeizling und komme aus dem Hochleistungssport, aus dem Tanzen, was mich total entlastet ist, ich setze mir ein Ziel und guck dann, auf was habe ich wirklich Einfluss. Ja, also ich setze mir jetzt zum Beispiel ein Ziel, ich habe mir das Thema Fachkräftemangel geschnappt, weil das mit Arbeit und Wandel sehr gut auch passt. Ne? Was brauchen Unternehmen, was brauchen die Menschen heutzutage? Und da möchte ich gerne auch ein Buch dazu schreiben. Das wäre sozusagen so mein neues Ziel. So, und jetzt kann ich aber dieses Ziel nur bedingt beeinflussen. Ich kann mein Bestes geben, ich kann gucken, dass ich einen Verlag finde und so weiter. Aber am Ende, ob das jetzt wirklich klappt oder nicht, diesen Einfluss habe ich ja nicht, ne? Weil es könnte ja sein, dass jemand anders gerade das Buch schreibt und der Verlag dann sagt, ja, tut mir leid, Susanne, wir haben das schon, das Thema, ne? Also das heißt, bei den Zielen finde ich es eine unheimliche Erleichterung zu sagen, ich setze mir ein Ziel und es ist auch wichtig und ich marschiere los und ich bleibe auch hartnäckig dran, aber das Ergebnis am Ende, darauf habe ich keinen Einfluss. Und das entspannt mich dann auch total, dass es ein bisschen spielerischer auch geht. Ja.
Schon mal erlebt, liebe Susanne, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, von dem du komplett überzeugt warst, das ist das Richtige, das will ich. Und es ist alles ganz anders gekommen.
Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich könnte mal sagen, es kommt dann anders oder ist bei mir dann anders gekommen, wenn es mehr ein Ziel vom Verstand war und nicht vom Gefühl. Also zum Beispiel Jurastudium. Ich habe ja Jura studiert, ja. Und habe auch gedacht, naja, das geht schon, das ziehe ich irgendwie durch. Alleinerziehend mit Kind, Jura war nicht so ganz einfach, wie du dir vorstellen kannst, so. Und habe es auch durchgezogen, bin aber 2-mal durchs Examen gefallen. Und das war die Hölle, weil beim 3. Mal hätte ich umsonst 7 Jahre umsonst studiert gehabt, ja. Und das war die Hölle und das ist aber auch anders gekommen. Ich habe es geschafft. Ich bin ja auch als Anwältin zugelassen und es ist auch gut, dass ich es geschafft habe, ja, weil ich nicht weiß, welchen großen Knacks es sonst an mir genommen hätte. Aber es ist trotzdem anders gekommen. Warum? Weil das Ziel eigentlich kein richtig gutes Ziel für mich war. Letztendlich hätte ich wahrscheinlich besser Psychologie studiert am Ende jetzt zurückblickend, ne? Wobei die Juristerei kann einem immer helfen und ist nicht ungünstig. Aber ich habe nie wirklich dafür gebrannt. Es war nie eine Leidenschaft. Es war nie, weißt du so. Und die Ziele, wo ich merke, da gibt's kein Funkeln in meinen Augen, da kommt's dann oft anders, weil mich dann mein Gefühl woanders hinleitet. Ne? Und deswegen ist es vielleicht auch ein ganz guter Marker für einen selber, wenn was anders kommt, dann kann man nochmal so eine Art Inventur machen und gucken, war ich denn wirklich begeistert? Ist es denn wirklich mein Ziel gewesen oder wollte ich jetzt nur einen sicheren Job oder irgendwelchen Elternerwartungen entsprechen bei Jura und so weiter. Ne? Also das war bei mir so. Ja.
Hast du... Du hast deinen Mann erwähnt, der ein sehr guter Sparringpartner zum Austausch jemand ist. Hast du selbst Coach, wo du sagst, die buche ich regelmäßig, da bin ich oder hin und wieder, wie auch immer, um neue Sichtweisen zu bekommen? Also das mache ich tatsächlich wirklich auch bei mir. Das ist, glaube ich, gehört zu meiner Lebensaufgabe mit dazu, weil ich es liebe. Weiterentwicklung und Wachstum. Und letztendlich, egal wie, sage ich auch mal, durchgecoacht man schon ist und man glaubt, ach jetzt, mir kann keiner mehr was sagen, doch, da gibt's noch so viel unendlich mehr Blickwinkel und Sichtweisen. Deswegen, ich liebe es, neue Coach, neue Mentoren kennenzulernen, dass die mit mir arbeiten. Wie gehst du da durchs Leben? Was machst du da?
Also bin ich ganz genau bei dir, absolut. Und ich habe immer spannenderweise früher mir die intuitiv gesucht, Mentoren würde ich die jetzt nennen. Ne? Also für mich ist der Jens Korsen, auch wenn das jetzt so wortwörtlich wahrscheinlich nicht benennen würde, aber für mich gefühlt vom Herzen ist er einer meiner großen Mentoren, weil er sehr weise ist. Und das heißt, ich suche mir bewusst Leute, die Dinge erreicht haben, wo ich großen Respekt und große Wertschätzung für habe. Und das ist Mentoring und Coaching. In der Tat mache ich auch immer mal wieder, ja, in Abständen. Also zum Beispiel, wenn ich einen neuen Vortrag habe, den ich jetzt halte, dann hole ich mir jemand, der mich dabei unterstützt, weil es oft so ist, dass du vor lauter Wald die Bäume nicht mehr siehst. Ne? Und auf der anderen Seite auch schon mal in persönlichen Themen reflektiere ich mich auch immer wieder gern. Und was ich auch mache, was in Richtung Peer Group Coaching geht, ich habe eine Peer Group, mit denen wir immer wieder unsere Themen definieren und unsere Themen reflektieren, also eher auf Augenhöhe sozusagen. Also die drei Dinge unterscheide ich, also Coaching, Peer Group und Mentoring. Und das ist für mich alles drei sehr, sehr wichtig.
Wow. Also es in deinem Leben passiert unfassbar viel und es ist so, man könnte zuhören. Jetzt sind wir allerdings an dem Punkt angekommen, wo der Podcast endet. Allerdings am Ende einer Podcast-Folge überreiche ich immer dem Interviewgast ein virtuelles Gästebuch und in dem darfst du dich jetzt gern noch verewigen, liebe Susanne. Und zwar, es geht darum, was würdest du eintragen, um Menschen Mut zu machen, ihre Träume zu leben? Also wirklich diese Träume, die im Herzen sind, die immer wieder hochkommen und die man vielleicht immer wieder wegdrückt und sich vielleicht Dinge schönredet. Was würdest du eintragen in dieses Gästebuch, um Menschen, jetzt kann ich sagen motivieren, aber letztendlich motivieren, da sind wir uns ja einig, die muss ja intrinsisch kommen, das ist schon klar, aber vielleicht gibt es das ein oder andere Wort so, wo man sagt, ach ja, das war der Auslöser.
Also ich habe in meinem Buch ein paar Zitate von mir selber im Knack den Change Code. Und da habe ich ein Zitat und das heißt, Mut ist der Weg zu mehr Freiheit. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Zitat, weil wir denken ja in schwierigen Situationen, haben wir Angst oft, uns zu verändern, ja. Und wir denken dann, wenn wir so in Hochglanzzeitungen gucken, im Fernsehen, wo auch immer, sozialen Medien, YouTube, die Leute, die erfolgreich sind, dann denken wir immer, ja, die haben alle keine Angst und die sind super erfolgreich und alles toll so. Und der Punkt ist ja, wenn man genau hinschaut, hatten die genauso die Angst und die haben sie auch noch, ne? Also ich weiß jetzt auch zum Beispiel bei meinem Mann, da sind Vorstände in der Therapie und so weiter, die haben auch alle Ängste, ja. Nichtsdestotrotz, ist der Punkt, die Angst zu nehmen, ja, die ist da und die darf auch da sein und das trotzdem zu machen. Und deswegen ist für mich der Spruch, Mut ist der Weg zu mehr Freiheit, weil Freiheit ist das, dass ich einfach eine Vielfalt habe, dass ich eine Handlungsfreiheit habe und Freiheit ist für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Ja, also ich mag es nicht eingeengt zu werden, ich mag es nicht in Kästchen irgendwo zu sein, sondern ich liebe es, Menschen zu inspirieren, Menschen zu unterstützen, aber das muss von meinem Wertesystem respektvoll sein, aber auch in der Freiheit geschehen. Und deswegen würde ich das gerne als letztes Zitat nehmen. Mut ist der Weg zu mehr Freiheit.
Wow, wunderschön. Und wir packen in die Podcast-Beschreibung alles rein, wie man dich findet, wo man dich überall findet. Und an der Stelle ein riesen Dankeschön für deine Zeit. Ich weiß wirklich, wie getaktet du bist und ich weiß auch, wie happy ich war, als ich deine Zusage gelesen habe. Das war wirklich so, wow, yes, geil. Und auch da, ich hatte ein paar Mal nachgehakt, beziehungsweise nochmal geschrieben und da auch an der Stelle, um zu wiederholen, was du auch gesagt hast, höfliche Hartnäckigkeit
absolut
hilft.
Absolut.
Ja. Um im Leben weiterzukommen. Und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen. Und ja, deswegen umso schöner, dass es geklappt hat. Ich danke dir und alles, alles Liebe.
Ich danke dir und ich finde es toll, dass es Frauen wie dich gibt, die auch Menschen unterstützen bei ihrer Entwicklung, die ihre eigene Entwicklung persönlich wichtig nehmen. Also es war mir eine sehr, sehr große Freude. Herzlichen Dank zurück.
Wahnsinn, was für eine Power, was für eine Leidenschaft ist da in dem, was Susanne tut. Und genau darum geht es auch in jedem Leben. Es ist nicht nur Susanne, die ihre Leidenschaft leben kann und sie auch gefunden hat. Jeder von uns hat etwas in sich, wofür er brennt. Umso mehr wir unserer inneren Stimme, unserem inneren Kompass vertrauen und ihm folgen, desto größer wird die Chance, dass du wirklich das findest, ja, deine Bestimmung findest, die du für dieses Leben gewählt hast. Es ist also ganz, ganz easy. Folge einfach nur deiner inneren Stimme. Haha. Ich weiß, da ist immer die Herausforderung noch mit dem Kopf, ne? Der hat ja immer ein Wörtchen mitzureden und oftmals hat er ja dann doch noch das letzte Wort und wir biegen dann kurzfristig doch nochmal ab und gehen runter von unserem Intuitionsweg. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema und hör dir gern zum Thema Intuition, innere Stimme, die ein oder andere Podcast-Folge von mir einmal an. So, du lieber Herzensmensch, für heute schließen wir die Türen. Wie immer an dieser Stelle sage ich dir von Herzen, mach dir dein Leben bunt und schön, denn genau das hast du dir verdient. Ciao, tschüss, deine Anja.